Sie empfangen Radio Temeswar, die Sendung in deutscher Sprache. Ab 13 Uhr auf 630 kHz Mittelwelle und ab 19 Uhr auf 105,9 MHz Ultrakurzwelle. Beide Sendungen sind live im Internet empfangbar unter radiotemeswara.ro.
Grüß Gott, liebe Landsleute. Herzlich willkommen zur deutschen Dienstagssendung. Heißt sie am heutigen 9. Juni aus dem Temeswarer Studio, Ihre Astrid Weiß. Schön, dass Sie dabei sind. Meine Kollegen und ich wünschen Ihnen einen guten Empfang. Radio Temeswar. Zu Beginn der Sendung ein paar Nachrichten. Zum 19. Mal findet in Reschica das Projekt Juni unser Ausstellungsmonat statt. In der Deutschen Alexander-Tietz-Bibliothek und an weiteren Kulturorten werden den ganzen Juni über Dokumentations-, Kunst-, Foto- und Philatelie-Ausstellungen gezeigt. Morgen gibt es eine Schau über Alexander Tietz anlässlich seines 48. Todestags. Weitere Ausstellungen widmen sich unter anderem Reschica im Jubiläumsjahr, dem Tag des Banater Berglands, Mihai Eminescu, Banater-Denkmälern, Kinderzeichnungen und Künstlern aus dem Banater Bergland. Veranstalter sind der Kultur- und Erwachsenenbildungsverein Deutsche Vortragsreihe Reschica und das Demokratische Forum der Banater Berglanddeutschen. Der ehemalige Botschafter der Bundesrepublik Deutschland in Bukarest, Dr. Peer Gebauer, erhält am Donnerstag im Adam-Müller-Gutenbrunn-Haus die goldene Ehrennadel des Demokratischen Forums der Banater Deutschen. Dazu lädt der Vorsitzende des Banater Forums, Benjamin Neuro, die Mitglieder und Gäste ins Forum ein. Die Auszeichnung war vom Vorstand bereits im Jahr 2024 beschlossen worden und sollte zu den Heimattagen der Banater Deutschen 2025 überreicht werden, wozu es aus terminlichen Gründen nicht kommen konnte. Die Verleihung am Donnerstag im AMG-Haus wurde nun auf Initiative des DFDR-Abgeordneten Ovidiu Ganz ermöglicht. Im Vorfeld der Ehrung findet eine Vorstandssitzung des Banater Forums ab 14 Uhr im AMG-Haus statt. Diese soll dem Austausch über die Grundsätze und Prioritäten des aktuellen Mandats dienen. Das 13. Treffen der Deutschen aus dem Altreich findet an diesem Wochenende im Kreis Konstanza statt. Daran beteiligt sich auch eine Delegation der Banater Berglanddeutschen samt Vorsitzenden Erwin Josef Ziegler. Die Berglanddeutschen beteiligen sich am Kulturprogramm mit einer Ausstellung von Deunach-Linka in Saturn sowie mehreren Kulturgruppen aus Reschica, so dem Franz-Stürmer-Chor, den Gruppen Intermezzo und Reschica und der Enzian-Volkstanzgruppe im Kulturhaus Mangalia an diesem Freitag ab 14 Uhr. Am Sonntag feiert Domherr Adalbert Jäger, Dechant und Pfarrer von Temeswar Fratelia, sein 40-jähriges Priesterjubiläum. Die feierliche Dankmesse beginnt um 17 Uhr in der Pfarrkirche zum Heiligen Josef. Anlässlich von 75 Jahren seit der Barragan-Deportation finden mehrere Gedenkveranstaltungen unter Mitwirkung oder in der Organisation der Banater Berglanddeutschen statt. Bereits an diesem Donnerstag legen Vertreter des Demokratischen Forums der Banater Berglanddeutschen am Deportationsdenkmal in Fundata, Kreis Jalomica, einen Kranz nieder. Vom 16. bis 18. Juni folgt in Reschica die zweite Auflage des nationalen Symposiums Das Banat, die Provinz der Deportationen und des antikommunistischen Widerstands. Geplant sind Ausstellungen, Zeitzeugenberichte und Buchvorstellungen in der Kunstgalerie der Kulturbehörde Karasch-Severin, im Baubespojo-Universitätszentrum Reschica, im Kreisrat Karasch-Severin und in der Deutschen Alexander-Tietz-Bibliothek Reschica, aber auch eine Denkmalweihe und Gedenkansprachen in Orawica. Im Mittelpunkt steht die Erinnerung an die Opfer der kommunistischen Diktatur und an das Leid der in die Barragan-Steppe verschleppten Menschen. Zugleich geht es auch um die Frage, wie diese Erinnerung an kommende Generationen weitergegeben werden kann. Organisatoren dieser Veranstaltungsreihe sind der Verein der ehemaligen politischen Häftlinge und Deportierten in der Barragan-Steppe Zweigstelle Karasch-Severin, das Babes-Bojo-Universitätszentrum Reschica mit der Fakultät für Politik, Verwaltungs- und Kommunikationswissenschaften, das Alte Theater Mihai Eminescu-Kulturzentrum mit Zentrum für Banater Studien und das Demokratische Forum der Banater Berglanddeutschen. Das Deutsche Staatstheater Temeswar lädt zur Premiere der neuen Inszenierung Die Liebe Geld von Daniel Glattauer ein. Der österreichische Autor greift damit aktuelle Themen wie Kontrollverlust, Vertrauen und die Abhängigkeit von komplexen Systemen auf. Gleichzeitig zeigt das Stück, wie sehr Geld auch zwischenmenschliche Beziehungen beeinflussen kann. Die Erstaufführung unter der Regie von Iris Kovac findet am 19. Juni um 19.30 Uhr statt. Eine weitere Vorstellung folgt am 20. Juni zur gleichen Zeit. Für beide Aufführungen sind Karten noch online wie an der Kasse des Deutschen Staatstheaters Temeswar erhältlich. Ein veranstaltungsreiches Wochenende steht bei den Banater Landsleuten in Deutschland an. Das vierte St. Andreser Brauchtumsseminar ereignet sich am Wochenende in Bad Wurzach mit Banater Kulinarik, Auftritt des St. Andreser Chors Sing Andres, aber auch Gesellschaftsspiele sollen die Banat-Schwäbische Gemeinschaft hochleben lassen. Die Veranstaltung wird vom Banater Kulturwerk Bayern gefördert. Das Zeltlager der Wetschehauser findet heuer in Neubrunn bei Würzburg an diesem Wochenende statt, während die Lenauheimer zu ihrem Fußballturnier am Samstag in den Sportverein Tennenlohe bei Erlangen einladen. Die Lieblinger treffen sich am Sonntag zum Spanferkelessen im Pannonia-Haus in Speyer. Gleichzeitig findet der 6. Kulturtag des Kreisverbands Augsburg zum Thema 100 Jahre seit der Gründung der Banatia in Temeswar ebenfalls am Sonntag ab 14 Uhr im Haus St. Ulrich in Augsburg statt. An der Veranstaltung nehmen renommierte Referenten, Vertreter des Freistaats Bayern und der Stadt Augsburg sowie kulturelle Ensembles der Banat-Schwäbischen Gemeinschaft teil. Nächste Woche gibt es dann das 28. Triebswetterer-Treffen in der Oderwaldhalle in Rastatt-Rauntal, eine Hochzeit nach St. Petrer Deutsch-St. Petrer Brauchtum im Donauschwabenhaus in Frankenthal und unter dem Motto 40 Jahre 40 Paare das Ulmbacher Kirchweihfest in Rechberghausen am 20. Juni. Das Wetter heute warm bis heiß, bei Temperaturen im Banat zwischen 27 und 32 Grad. Nachts sinken die Werte auf 10 bis 20. Morgen bleibt es heiß, aber unbeständiger. Im Tagesverlauf nehmen die Wolken zu. Gegen Abend und in der Nacht gibt es örtlich Schauer und Gewitter, teils mit Starkregen und auch Hagel ist möglich. Der Wind wird schwach bis mäßig und frischt bei Schauern auf. Die Temperaturen morgen erreichen 28 bis 33 Grad. Die Tiefstwerte liegen zwischen 13 und 18 Grad, meldet der regionale Wetterdienst für Banat und Kreischland.
Radio Temeswar, Ihre Sendung in deutscher Sprache.
Konsumentenschutz, ID Austria und eine neue Leitung mit einschneidenden Sparmaßnahmen beim ORF, dem österreichischen Rundfunksender, sowie Gratisstrom in Europa wegen Solarenergie. Das sind Themen im heutigen Auslandsjournal mit Beiträgen vom österreichischen Rundfunk und der Deutschen Welle. Welche Themen in den deutschsprachigen Fernsehsendungen in Rumänien diese Woche behandelt werden, erfahren Sie heute auch. Genauso, welche Schlagzeilen die Allgemeine Deutsche Zeitung für Rumänien mit ins Haus bringt. Außerdem in wenigen Minuten das wöchentliche Stell dich ein mit dem DFDR-Abgeordneten Ovidiu Ganz. Diesmal geht es um das Kirchweihfest in Darowa sowie die aktuelle politische Lage und wie er sie einschätzt. Bleiben Sie dran! Herzliche Glückwünsche schicken wir zum Namenstag an Adele und Gabriele. Sie stehen im evangelischen Kalender Augsburgischen Bekenntnisses in Rumänien. Ephrem, der Syrer, wird in der römisch-katholischen Kirche heute gefeiert, während in der rumänisch-orthodoxen Kirche an einem 9. Juni der heilige Hierarch Kyrill festgehalten wird, sowie der heilige David von Gareji und die Märtyrerinnen Enata, Martha und Mariamni. Sind Sie an einem 9. Juni zur Welt gekommen, gelten Ihnen unsere herzlichsten Glückwünsche zum Geburtstag. Und für alle spielen heute die Enstäler Musikanten. Radio Temeswar.
Seitenblick Politik.
Radio Temeswar.
Herr Abgeordneter Ovidiu Ganz, am Wochenende hat in Darowa das 240-jährige Ansiedlungsjubiläum der Ortschaft stattgefunden. Ein Partnerschaftsvertrag mit Speichingen wurde unterzeichnet und Sie waren dabei. Wie eng ist denn die Verbindung zwischen der Banatschwäbischen Gemeinschaft in Deutschland und jener hier vor Ort?
Ich glaube, diese Beziehung ist enger denn je. Also als ich mit Politik angefangen habe, fand ich das nicht so intensiv, ganz im Gegenteil, eher sporadisch. Und ja, es hat auch manchmal Meinungsverschiedenheiten gegeben. Aber in den letzten 25 Jahren habe ich festgestellt, dass es immer wieder besser wird. Und ich glaube, wie gesagt, wir sind heute auf einem sehr guten Niveau, das wir nie hatten früher. Und das bezeugt einerseits die Beziehung zwischen diesen Heimatortsgemeinschaften und den hier lebenden Deutschen, aber auch anderen Leuten, die in den Gemeinden der Schwaben leben, einschließlich Verwaltungen, Bürgermeister von hier, die nichts mit unserer Gemeinschaft zu tun haben, sind sehr engagiert, was diese Beziehung anbelangt. Selbstverständlich, das Banater Forum, die Leitung, der Vorstand, der Vorsitzende, wir sind alle sehr begeistert von dieser Entwicklung, unterstützen das sehr, weil wir das auch als sehr wichtig und auch sehr schön finden.
Herr Abgeordneter, Sie haben 25 Jahre erwähnt und haben auf Facebook auch gepostet, dass es am 1. Juni 25 Jahre her ist, seitdem Sie auf höchstem Niveau die deutsche Minderheit in Rumänien vertreten. In diese 25 Jahre an Erfahrung, lassen Sie jetzt auf die politische Krise in Rumänien eher mit Gelassenheit blicken, so nach dem Motto, das gab's schon mal, das wird schon werden, oder eher mit Besorgnis?
Bevor ich Ihre Frage beantworte, wollte ich noch einiges zu Darowa sagen, weil ich mich am letzten Freitag dort sehr gut gefühlt habe. Es war eine herausragende Atmosphäre. Ich möchte unbedingt den Bürgermeister, die Gemeinderäte und die Leute aus dem Dorf loben für ihre Bemühungen, mit wenigen Mitteln, die sie zur Verfügung haben, alles zu veranstalten, wie auch den großartigen Einsatz der Darowarer, die in Deutschland leben. Es waren mindestens 200 da, wenn ich das so schätzen kann. Darunter sogar ein ehemaliger Schüler von mir aus der deutschen Abteilung des Coriolan Brediceanu Lyceums in Lugosch vor 36 Jahren. Sollte sich das mal vorstellen. Aber auch die politische Ebene. Also es war ein sehr, sehr schönes Treffen mit dem Landtagsabgeordneten Guido Wolf, CDU Baden-Württemberg. Guido Wolf war früher Europa- und Justizminister, war schon mal zu Besuch bei mir in Temeswar. Wir haben uns jetzt wieder gesehen und wie gesagt, das war ein sehr guter politischer Austausch mit ihm, wie auch die Bürgermeister aus Baden-Württemberg und nicht nur, auch aus Sachsen ist ein Bürgermeister da gewesen, Kollege und Partner von dem Oberbürgermeister von Speichingen. Sie hätten das sehen müssen, wie engagiert diese Leute waren, wie froh sie waren, in Darowa zu sein und diese Partnerschaft weiter zu pflegen. Das ist eine ganz alte Partnerschaft. Das hat Erwin Teufel angefangen, ehemaliger Ministerpräsident von Baden-Württemberg, der schon im Kommunismus in den 70er Jahren hier zu Besuch war. Und ich habe ihn in den 90er Jahren erlebt. Also, wie gesagt, ich bin voll des Lobes für das, was sich dort ereignet hat. Was diese 25 Jahre anbelangt, natürlich hat es vieles in Rumänien und in Bukarest gegeben. Es hat historische Momente gegeben, EU-Beitritt, NATO-Beitritt, sonstige wichtige Ereignisse für Rumänien, aber es hat auch natürlich politische Krisen gegeben. Also so gesehen müsste ich das ziemlich gelassen sehen, weil ich diesen Film schon mal geschaut habe, einige Male. Andererseits sind heutzutage die Gegebenheiten doch andere. Ich habe so den Eindruck, mutatis mutandis, dass wir Weimarer Verhältnisse in Rumänien haben, so das Ende der Weimarer Republik in den 30er Jahren. Na gut, wir haben eine europäische Demokratie, originell zwar in Rumänien, aber immerhin eine parlamentarische Demokratie. Ich glaube, hoffe, sie ist nicht in Gefahr, aber diese starke nationalistische xenophobe Bewegung extrem rechter Art, die wir in Rumänien in den letzten Jahren erleben, hat es bis vor einiger Zeit nicht gegeben. Und das ist für mich besorgniserregend, diese Aursospot und wie sie all diese Extremisten heißen, die jetzt sich umbenannt haben mit verschiedenen alten Figuren, die neu erfunden worden sind. Früher waren sie Pessedisten, jetzt sind sie Nationalisten. Das ist eine große Gefahr für die rumänische Demokratie und für Rumänien allgemein. Also diese Sprüche, die sie da verbreiten, die Politik, die sie machen, machen mir Angst. Und dementsprechend, zurückkommend auf die echte politische Krise bei den Verhältnissen im Parlament, frage ich mich wirklich, wie eine Mehrheit zustande kommen soll, nachdem die PSD zusammen mit diesen Nationalisten eben die Regierung gestürzt haben. Das ist einmalig in Europa, dass Sozialdemokraten mit Rechtsextremen paktieren. Das ist unglaublich für mich und deswegen bin ich trotzdem besorgt.
Dankeschön für diese Einschätzungen, besonders aber für Ihren Einsatz in den letzten 25 Jahren für die deutsche Minderheit in Rumänien und viel Kraft und Durchhaltevermögen auch weiterhin.
Ich danke Ihnen und ich hoffe, wir sehen uns am Donnerstag wieder, wenn der ehemalige deutsche Botschafter Dr. Pierre Gebauer in Temeswar zu Gast sein wird, um seitens unseres Vorstandes des Demokratischen Forums der Deutschen in Banat die Ehrennadel in Gold in Empfang zu nehmen. Radio Temeswar.
Über eine sogenannte Elefantenrunde vor einer Wahl berichten wir jetzt. Übermorgen wählt der ORF-Stiftungsrat den neuen ORF-Chef bzw. die neue Chefin. Die 7 vom Stiftungsrat ausgewählten Kandidatinnen und Kandidaten haben sich gestern der Diskussion auf ORF3 gestellt. Mit dabei war auch mein Kollege Stefan Kapocher. Wo herrscht denn dieser TV-Debatte zufolge Konsens zwischen den Kandidatinnen und Kandidaten für die ORF-Führung?
Also wirklich alle haben gesagt, es müsse weiter Übertragungen von Skirennen geben. Auch die Dancing Stars und Opern im Hauptabend soll es weiterhin geben. Und das Korrespondentinnennetz, das soll ausgebaut werden. Die Landesstudios sollen gestärkt werden und eine Gehaltsobergrenze im ORF soll auch kommen. Nur hat keiner gesagt, wo die enden soll. Auch offen geblieben ist, wie Investitionen etwa in den Ausbau der Regionalberichterstattung finanziert werden sollen. Dem ORF steht ja mit dem Doppelbudget 2027-28 ein finanzieller Tiefschlag bevor in Form von weiteren 100 Millionen Euro an Einsparungen pro Jahr. Also wie sich das ausgehen soll, auch noch quasi Wahlversprechen zu finanzieren, das ist nicht nachvollziehbar.
Sparen war erwartungsgemäß schon auch Thema. Was war denn über Maßnahmen zu hören, die auch wehtun?
Da haben alle ein bisschen um den heißen Brei herumgeredet. Man müsse die Strukturen straffen und Synergien zwischen den einzelnen Sendern und mit den Landesstudios besser nutzen. Das Wort Kündigungen, das wurde angesprochen, aber nur selten und am Rande. Der Medienmanager Johannes Lacher, der beim Rationalisieren die forscheste Linie von allen vertritt, der meint, es könnten locker 100 Millionen Euro gefunden werden, wenn man das nur wolle. Die Geschäftsführer von ORF 3, Katrin Zierhut, die hat das mit einer einfachen Rechnung relativiert.
Wenn ich nur zwei Radiosender, ORF 3 und das Radiosymphonieorchester, final streiche, bin ich dort noch nicht. Da bin ich noch nicht bei 80 Millionen. Also es ist schon irgendwie sehr naiv zu glauben, da macht es mal 100 Millionen und das geht jetzt mit links.
Interessant ist auch, dass mehrere Kandidaten durch die organisatorische Eingliederung des Spartensenders ORF 3 in den ORF Millionen einsparen wollen. Dabei ist ORF 3 genau deshalb als eigene Einheit organisiert, weil die Personal- und Produktionskosten dort deutlich niedriger gehalten werden können. Die Eingliederung in den ORF, die würde also mehr kosten und nicht sparen.
Einer der sieben Kandidatinnen und Kandidaten ist in der Favoritenrolle der ehemalige APA-Chef Clemens Pick. Der muss mit dem Vorwurf zurechtkommen, er sei der Kandidat der Kanzlerpartei ÖVP. Wie ist er gestern damit umgegangen?
Clemens Pick hat wieder betont, dass er nicht der Kandidat einer Partei sei und keinerlei Zusagen gemacht habe, auch nicht, was sein Team betreffe.
Ich habe mit niemandem in dieser Republik bis zum heutigen Tag, und das wird auch so weitergehen, über irgendeine einzige Personalie gesprochen, geschweige denn von meiner Seite irgendeine Zusage erteilt.
Das kann man Pick jetzt glauben oder muss man ihm auch glauben vorläufig, solange bis er im Fall seiner Wahl die personellen Vorstellungen für das Direktorium und für die Landesdirektoren präsentiert hat, weil das wird der Lackmustest für jeden und jede sein. Tritt er oder sie mit einem unabhängigen Team der besten Köpfe an, wie sie alle sagen und versprechen, oder kann man die Aufteilung nach Rot und Schwarz gemäß dem von ÖVP wie von SPÖ nie ernsthaft dementieren? Sideletter sehen. Das ist die entscheidende Frage nach der Bestellung des Generaldirektors oder der Generaldirektorin.
Die sogenannten Freundeskreise von ÖVP und SPÖ haben im Stiftungsrat eine komfortable Mehrheit, könnten einen gemeinsamen Favoriten also im ersten Wahlgang wählen. Mit Markus Breitenecker tritt ein Herausforderer an. Wie stehen dessen Chancen?
Es gehen alle davon aus, dass die Entscheidung wohl zwischen diesen beiden Medienmanagern fallen wird. Also Markus Breiteneckers Hypothek, wenn man so will, ist, dass er vom Privatfernsehen kommt. Er war daher auch gestern bemüht zu zeigen, dass ein öffentlich-rechtliches Herz in seiner Brust schlägt. Unter anderem hat er das gemacht mit der Feststellung, dass der demokratische Diskurs nicht länger den Social-Media-Kanälen überlassen werden dürfe.
Die Herzen und Hirne unserer Kinder werden dort abgesaugt und manipuliert. Dagegen müssen wir antreten. Wir müssen uns das Gedankengut unserer Kinder wieder zurückholen. Ich finde, das ist der Kern eines öffentlich-rechtlichen Auftrags. Dafür ist der ORF gut.
Ähnlich stark hat auch Lisa Totzauer, Kandidatin aus dem ORF, die öffentlich-rechtliche Rolle betont. Sie sieht den ORF als demokratische Infrastruktur und verspricht Respekt gegenüber den Beitragszahlerinnen und den Mitarbeitern.
Was jedenfalls auffällt am Kreis der Kandidatinnen und Kandidaten, anders als viele Jahre gewohnt, haben sich einige Personen beworben, denen man durchaus Meriten als Medienmanager zuschreiben kann. Ist das ein Hinweis darauf, dass sie sich echte Chancen ausrechnen, dass die Wahl also kein parteipolitisch abgekartetes Spiel ist?
Es gibt tatsächlich ein tolles Feld an Kandidatinnen und Kandidaten und es gilt das Europäische Medienfreiheitsgesetz erstmals. Das verlangt einen unabhängigen, transparenten und nachvollziehbaren Bestellvorgang. Sollte der Anschein sich bestätigen, dass hier lange vorher schon ein Deal, Stichwort Sideletter, gelaufen ist, dann kann man das einklagen. Mit Anfechtungen ist bei den vielen Bewerbungen auch zu rechnen. Und die Mitglieder des Stiftungsrats, die sind für ihre Entscheidungen haftbar, sowie Aufsichtsräte. Vielleicht hat das einige von Ihnen nachdenklich gemacht und Sie entscheiden wirklich nach bestem Wissen und Gewissen und nicht nach Parteilinien.
Stefan Kappacher war das. Danke für die Analyse und für den Bericht.
Sehr gerne.
Wir wechseln zum Konsumentenschutz. Der Datenschützer Max Schrems bringt heute mit seinem Verein Neub eine Verbandsklage gegen die Kreditauskunftei Kriv ein. Der Vorwurf, Kriv führe eine Art Schattenmelderegister und berechne die Kreditwürdigkeit in den meisten Fällen aufgrund von Alter, Geschlecht und vor allem der Wohnadresse. Bei Kriv sieht man den rechtlichen Schritten gelassen entgegen. Veronika Mauler berichtet.
Immer wieder landen bei seinem Verein neue Beschwerden über die Kreditauskunftei Kriv, sagt Max Schrems.
Das dann heißt, aus Bonitätsgründen kriegst du keinen Handyvertrag. Erst wenn man dann nachfragt, kommen wir dann oft darauf, dass da die Kriv dahinter steckt. Wo wir relativ oft auch Beschwerden haben, sind zum Beispiel Stromverträge, also dass man günstigere Tarife nicht bekommt.
Kriv hat laut eigenen Angaben die Daten von 9,7 Millionen Personen, die am Wirtschaftsleben in Österreich teilnehmen, sagt Ingrid Francisco, die Kriv in Datenschutzfragen berät. Bei 10% liegen negative Zahlungserfahrungen vor. Nur sie bekommen einen negativen Score.
Wenn keine negativen Zahlungserfahrungen vorliegen, ist es sowieso immer ein positiver Score. Immer.
Schrems will dem System ein Ende setzen. Auf die Verbandsklage soll eine Sammelklage auf Schadenersatz folgen, der sich jede Person in der Kriv-Datenbank anschließen kann.
Live im Morgenjournal um 7 war dazu Gabriele Zkubitsch, Leiterin der Abteilung Konsumentenschutz in der Arbeiterkammer. Sie teilt die von Max Schrems geäußerte Kritik und fordert rechtliche Klärungen bei der Bonitätsprüfung ein.
Also es muss einmal eine Klarheit geben, welche Daten überhaupt gesammelt werden dürfen, wie lange sie gespeichert werden dürfen, auch für welche Zwecke sie verwendet werden dürfen. Also nicht jede Bonitätsabfrage soll zulässig sein. Und natürlich braucht es ein internes Regelwerk, was die Qualität der Daten betrifft. Es braucht hier strengere Regelungen und klarere Regelungen, was Wirtschaftsauskunft eintun dürfen und was nicht. Auf der einen Seite, auf der anderen Seite werden wir ja sehen bei dem Verfahren von Neub, was rauskommt und möglicherweise bringt das auch mehr Klarheit.
Gabriele Zkubitsch von der Arbeiterkammer war das. Um ein Konsumententhema geht es auch im nächsten Beitrag, um die Terminnot von Konsumentinnen und Konsumenten der ID Austria. Die ist der elektronische Schlüssel zu allerhand Plattformen, vom Finanzamt bis zur E-Card. Nutzerinnen und Nutzer der ersten Stunde müssen den Schlüssel für die ID Austria derzeit aktualisieren. Das fällt mit der Hochzeit auf Passämtern zusammen, sodass viele Termine ausgebucht sind, berichtet Paul Siehorsch.
Ist die ID Austria abgelaufen oder will man erstmals eine beantragen, dann führt der Weg aufs Amt. In größeren Städten ist es ratsam, dafür einen Termin zu buchen. In Linz gibt es nur noch wenige. In Wien ist auf den Bezirksämtern im Juni und Juli gar kein Termin mehr buchbar. ID Austria und Passanträge fallen jetzt vor der Urlaubszeit zusammen. Auf ORF-Anfrage heißt es vom Magistrat Wien, man könne am Vormittag ohne Termin vorbeikommen, zudem seien im Rathaus noch Termine frei. Auf der Seite des Innenministeriums gab es einen Fehler bei einem Link, der es schwieriger machte, etwa freie Termine zu finden. Durch die ORF-Anfrage wurde der Magistrat darauf aufmerksam gemacht. Das zeigt jedenfalls, wie undurchsichtig der Weg zum Antrag der ID Austria mitunter sein kann. In Linz sind die ID Austria-Anträge zuletzt ebenfalls gestiegen. Ab August werde sich die Lage laut Magistrat wieder entspannen. Die Zahl der Passanträge gehe dann zurück. Wer ohne Termin erscheint, muss mit Wartezeiten rechnen. Für den ID Austria-Antrag können Betroffene auch auf die Finanzämter ausweichen. Wer nicht mehr Zugang zu seiner ID Austria hat, braucht beim neuen Antrag jedenfalls einen Lichtbildausweis und das Smartphone, unter Umständen auch ein Passfoto und Zeit, genug Vorlaufzeit, um einen freien Termin zu buchen oder Zeit, um in der Schlange zu stehen. Vorausplanen ist also das Stichwort, denn ohne ID Austria ist zu mancher Online-Dienst nicht nutzbar. 5 Jahre ist die Vollversion deiner Baustellungs- oder Erneuerungsdatum gültig.
Deutschen Inhalt klar und verständlich?
Ich grüße Sie.
Dann seid ihr auf dem richtigen Kanal. DW Deutsch. Reportagen. Hintergrundberichte. Talk.
Wir bringen es auf den Punkt.
Freie Informationen für eure freie Meinung.
DW Deutsch bringt euch aktuelle Infos zu den wichtigen Themen unserer Zeit.
Was ist Globalität?
Die Welt verstehen mit DW Deutsch.
All das und mehr jetzt hier.
Verrückt! Immer öfter wird man in Europa dafür bezahlt, dass man Strom verbraucht. Kein Witz, du bekommst Geld, wenn die Waschmaschine läuft oder das Auto lädt. Das nennt man dann negative Strompreise.
Wir haben alles angeschaltet, alle Batterien, wir haben das Auto geladen, einfach nur, weil man in dem Moment damit Geld verdient.
Negative Preise entstehen, wenn zu viel Energie im Netz ist. Das passiert immer öfter. Laden für wenig Geld, das zaubert E-Auto-Besitzern ein Lächeln ins Gesicht. Und noch größer wird es, wenn man für seinen Stromverbrauch auch noch Geld bekommt.
Es ist interessant, man bekommt Strom, lädt sein Auto und das ist nicht nur umsonst, sondern man bekommt auch noch Geld dafür.
Eine App zeigt Timo an, wann Strom an der Börse billig ist und lädt dann automatisch zum günstigsten Preis. Dass dieser Strompreis sogar negativ sein kann, man für seinen Verbrauch also Geld bekommt, ist in Europa gar nicht so selten. In Schweden waren im letzten Jahr gut 20% aller Stunden negativ. In Dänemark waren es 8%, in Deutschland fast 7%. Dieses fast absurde Phänomen hat vor allem mit dem Boom der Photovoltaik zu tun. Die wurde in Deutschland massiv ausgebaut. Wenn die Sonne scheint und wenig Strom gebraucht wird, zum Beispiel an Wochenenden, wenn die Fabriken stillstehen, kann das Angebot deutlich höher werden als die Nachfrage. Der Preis an der Börse kollabiert.
Vor allen Dingen bei der Photovoltaik ist es so, dass die ja immer, wenn sie hoch einspeist, das in den Mittagsstunden tut. Und zwar alle Photovoltaikanlagen überall im Netz. Und dann kommt es eben zu diesen Einspeisespitzen, wie wir das nennen. Und da ist es dann schon durchaus häufiger der Fall, dass im Grunde zu viel Strom im Netz bereitsteht oder zumindest so viel Strom, dass dieser Strom eigentlich keinen Wert mehr hat.
Das sagt Dirk Biermann. Er ist leitender Manager bei einem der großen Netzbetreiber in Deutschland. Zu viel Strom lässt nicht nur die Preise purzeln, plötzliche Einspeisespitzen sind auch eine Herausforderung für die Netze. Denn dort müssen Angebot und Nachfrage genau ausbalanciert sein.
Ganz generell gilt, dass im Netz immer genauso viel Strom eingespeist werden muss, wie auch verbraucht wird. Wir brauchen immer dieses Gleichgewicht. Und wenn das gestört ist, dann müssen die Netzbetreiber entsprechend eingreifen und gegenregeln.
Nicht immer gelingt das. Vor einem Jahr kam es in Spanien und Portugal zum Blackout. Zwar waren die erneuerbaren Energien nicht der Grund dafür, doch der Vorfall hat deutlich gemacht, wie schnell Netze aus dem Takt geraten können. Was also kann man tun, um Erzeugung und Verbrauch besser ins Gleichgewicht zu bekommen? Bislang ist es für Haushalte egal, wann sie Energie nutzen. Strom kostet immer gleich viel. In Wahrheit aber variieren die Preise an der Börse stark. Die Idee des Startups Tipper ist, Haushalte mit dem Preis an der Börse zu verbinden. Dafür braucht man einen digitalen Stromzähler.
Ein Smart Meter misst den Stromverbrauch alle 15 Minuten. Die Stromrechnung basiert dann auf dem eigenen tatsächlichen Verbrauch und nicht auf einem Durchschnittswert. Entscheidend ist, zu welcher Tageszeit man Strom genutzt hat. Das sorgt dafür, dass der Verbrauch automatisch und genau abgerechnet wird, ganz genau abgestimmt auf den jeweiligen Haushalt.
Flexible Preise lohnen sich vor allem für Haushalte, die viel Energie verbrauchen, zum Beispiel durch E-Autos, Batterien oder Wärmepumpen. Tipper glaubt, dass flexible Preise die Zukunft sein werden, nicht nur in Europa.
In den USA beginnen mehrere Bundesstaaten damit, solche Modelle einzuführen. Texas und New York sind dabei besonders weit. Auch in Asien gibt es Entwicklungen in diese Richtung, etwa in Singapur und Japan. Australien ist in diesem Bereich ebenfalls sehr weit. Es ist viel in Bewegung, weil man durch die erneuerbaren Energien eben ein flexibleres System braucht.
Erneuerbare Energien werden immer wichtiger. Im vergangenen Jahr lag ihr Anteil an der Stromerzeugung in Europa bei knapp 50%. In Deutschland waren es fast 60% und ihr Ausbau soll weitergehen. Für Deutschland ist das die beste Lösung, findet Energieexpertin Katrin Goldammer.
Erneuerbare Energien sind klimafreundlich und machen uns gleichzeitig unabhängig von fossilen Importen. Und für ein Land wie Deutschland, das abgesehen von Wind und Sonne kaum eigene Energieressourcen hat, ist es eine hervorragende Idee, den Anteil erneuerbarer Energien weiter zu erhöhen.
Fassen wir zusammen. Europa setzt auf erneuerbare Energien, doch plötzliche Einspeisespitzen machen dem Stromnetz Probleme. Die Schwankungen an der Börse sind hoch. Mit Hilfe digitaler Technik können Verbraucher von Preisschwankungen profitieren und stabilisieren dadurch gleichzeitig die Netze. Um erneuerbare Energien langfristig besser integrieren zu können, muss jedoch auch das Stromnetz umgebaut werden.
Wir haben viel Geld in den Ausbau erneuerbarer Energien gesteckt, aber deutlich weniger ins Stromnetz. Deshalb ist die Entwicklung dort nicht im gleichen Tempo vorangekommen. Das müssen wir definitiv ändern.
Dezentral und flexibel bei der Erzeugung und beim Verbrauch. So soll es in die Zukunft gehen. Timo hat sich darin schon eingerichtet. Sein Auto lädt automatisch, wenn die Netze Entlastung brauchen. Das spart ihm rund 20 Euro im Monat und ab und an wird er dafür sogar bezahlt.
Er kam mit einem Spezialvisum für Fachkräfte nach Deutschland. Jahrelang tüftelte er in Indien für Audi. Nun ist Bernkastel-Kues, eine idyllische Kleinstadt in Rheinland-Pfalz, sein neues Zuhause.
Es ist schon so, wenn man in ein neues Land kommt, muss man sich ein wenig anpassen und die Kultur verstehen lernen, was definitiv ein Prozess war, aber ich fühle mich hier zu Hause.
In Indien hat er lange Jahre für Audi gearbeitet. Für die indische Holding Trenta ist er jetzt Geschäftsführer bei Orten. Der Traditionsbetrieb fertigt Lkw-Aufbauten. Ein typisches mittelständisches Unternehmen mit rund 120 Mitarbeitern. Lange war der Familienbetrieb ein Pionier beim Umrüsten von kleinen Dieselnutzfahrzeugen auf Elektroantrieb. Die indische Holding Trenta aus Mumbai hat Orten gekauft. Im Internet präsentiert sich die Holding als Hightech-Unternehmen mit Weltraumtechnik, Energie- und Drohnenbau. Ein Mix, zu dem jetzt auch Orten gehört. Robert Orten baute den Familienbetrieb auf und steuerte ihn 48 Jahre lang. Sein Vertrauen gilt nun Takeshwar Rao und der indischen Mutter Trenta. Er berät den neuen Chef noch, kennt jedes Detail der Produkte. Lange fehlte ein Nachfolger, doch der 72-Jährige ist überzeugt, die perfekte Wahl ist getroffen.
Indien ist noch auf dem Weg ins Wachstum, hat noch technologischen Nachholbedarf. Insofern sehe ich gerade Indien als hervorragenden Partner, um Zukunftsentwicklungen vorzunehmen.
Orten ist bekannt für praktische Lösungen bei Lkw-Aufbauten, vor allem in der Getränkeindustrie. Fahrermangel zwingt die Branche zu Innovationen. Arbeitskräfte zu halten heißt, Prozesse vereinfachen und kraftsparend zu machen. Orten liefert genau das, gelobt von Speditionen, weil durch schnelles B- und Entladen weniger Lkw gebraucht werden. Bei manchen Touren öffnen und schließen die Fahrer dutzende Male die Klappen. Das geht auf die Knochen.
Früher, da war die Klappe viel schwerer. Gell? Und die waren mit Seilzüge, da war der Aufwand viel größer, um die zuzumachen. Da war auch in der Mitte noch eine Verriegelung, die jetzt ja auch weggefallen ist dadurch.
Das Unternehmen ist in Nischenmärkten wie der Getränkeindustrie zu Hause. Bordwände zu produzieren sieht einfach aus. Der Einsatz ist jedoch nur mit Zertifikaten und Sicherheitsstandards erlaubt. Komplizierte Abnahmen beim TÜV machen sie teurer in der Entwicklung, aber unschlagbar sicher und nachhaltig. Das Know-how haben die Mitarbeiter, die schon oft jahrzehntelang in der Firma arbeiten. Der neue Geschäftsführer schätzt das und will sie alle mitnehmen. Seine Vision, die alte deutsche Produktionskunst mit indischer Digitalpower zu fusionieren. Frischer Wind für das Traditionsunternehmen.
Orten verfügt über ein starkes Ingenieurwissen und möchte nun dank unserer Erfahrung in Indien unser Know-how im Bereich Digitalisierung einbringen und so das Unternehmen fit für die nächsten 100 Jahre machen. Wir wollen die Basis für die Zukunft schaffen, indem wir bestehende Prozesse vollständig digitalisieren und vernetzte Systeme schaffen.
Neben Aufbauten boomte bisher die Umrüstung von Diesel-Lkw auf Elektro. Doch die großen Nutzfahrzeughersteller fluten den Markt mit Elektro-Lkw. Alte Dieselfahrzeuge umzurüsten lohnt sich nicht mehr. Für Orten ist es kaum noch ein Geschäft. Das langfristige Ziel, eine engere Indien-Kooperation. Das EU-Indien-Freihandelsabkommen könnte Türen aufstoßen und alles vereinfachen. Doch erst einmal gilt hier ein heimischer Fokus. Zum Beispiel Dieselbusse zu elektrifizieren. Indien muss noch warten.
Aber eine größere Chance sehe ich darin, dass mit dem neuen Freihandelsabkommen eine größere Möglichkeit besteht, unsere hochwertigen Produkte ab dem nächsten Jahr als Komplettpaket auf den indischen Markt zu verkaufen.
Dann muss er los. Seine Priorität im Moment: Kunden umwerben, Netzwerke knüpfen und den Absatz erhöhen. Bis jetzt ist er erfolgreich. Im vergangenen Geschäftsjahr gab es ein Plus von 14% beim Absatz.
DW Deutsch. Freie Informationen für eure freie Meinung.
Was ist Globalität?
Die Welt verstehen mit DW Deutsch.
Ja, ja, so blau, blau, blau blüht Enzian. Wenn der Alpen blühen, wir uns wiedersehen mit ihren roten Lippen, fing es an, die ich nie vergessen kann. Sonntags früh um 4 die Sonne aufgeht, das Schweizer Madel auf die Alm aufgeht, bleib ich ja so gern am Wegrand stehen, ja stehen. Denn das Schweizer Madel sang so schön. Holla dia dia, holla di holla di ho. Holla dia dia, holla di holla di ho. Blaue Blumen dann am Wegrand stehen, ja stehen. Das Schweizer Madel sang so schön. Ja, ja, so blau, blau, blau blüht Enzian, wenn bei Alpen blühen, wir uns wiedersehen mit ihren rot, 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 rot Lippen fing es an, die ich nie vergessen kann. Ja, ja, so blau, blau, blau blüht Enzian, wenn bei Alpen blühen, wir uns wiedersehen mit ihren rot, 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 roten Lippen, fing es an, die ich nie. Vergessen kann. In der ersten Hütte, da haben wir zusammen gesessen. In der zweiten Hütte, da haben wir zusammen gegessen. In der dritten Hütte hab ich sie geküsst. Keiner weiß, was dann geschehen ist. Holla dia dia, holla di holla di ho. Holla dia dia, holla di holla di ho. In der dritten Hütte hab ich sie geküsst. Keiner weiß, was dann geschehen ist. Ja, ja, so blau, blau, blau blüht Enzian, wenn bei Alpen blühen, wir uns wiedersehen mit ihren rot, 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 roten Lippen, fing es an, die ich nie vergessen kann. Ja, so blau, blau, blau blüht Enzian, wenn beim Alpen blüht, wir uns wiedersehen mit ihren rot, 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 roten Lippen, fing es an, ich nie vergessen kann. Ja, ja, so blau, blau, blau blüht Enzian, wenn beim Alpen blüht,
Presseschau.
Designierter Premier Tomac legt mit Mehrheitsfindung los, titelt die heutige Allgemeine Deutsche Zeitung für Rumänien. Dem 44-Jährigen stehen schwierige Verhandlungen bevor, heißt es im Untertitel. Das Titelbild der heutigen ADZ zeigt ebenfalls den designierten Premier Eugen Tomac. Lokalnachrichten stehen heute auf den Seiten 4 und 5. So, Kreis Maramuresch verdreifachte Fördermittel im vergangenen Jahr, neue Umfrage zur Lebensqualität in Temeswar, duale Ausbildung als attraktive Perspektive ebenfalls in Temeswar, Bischof Emeritus Martin Roos zelebrierte am Sonntag in der römisch-katholischen Kirche Heilige Teresa von Avila von Großsankt Nikolaus dreisprachig die Sonntagsmesse und eröffnete die Jubiläumsausstellung Millennium Canadiense. Am Wochenende ehrte das vor knapp 2,5 Jahren wiedergegründete Filialforum Lovrin die drei in Lovrin geborenen Schwestern Hehn, Dr. Annemarie Botlibny-Hehn, Gerlinde Hehn-Roos und Ilse Hehn. Neue Kunstausstellung im Kunstmuseum, Architektur durch die Augen junger Menschen zu entdecken. Über Literatur und künstliche Intelligenz ist ein dpa-Artikel unter Vermischtes heute zu lesen, während ein umfangreicher Bericht auf Seite 7 den Titel trägt »Die Zukunft der Wälder gestohlen«. Die Forstwacht Temeswar stellte in Baumschulen des Berglands das Fehlen von über 250.000 Setzlingen fest. Hinweise zu Veranstaltungen in unserer Region, wie auch dort, wo Leser der Allgemeinen Deutschen Zeitung für Rumänien anzutreffen sind, stehen auf Seite 8. Als Beilage dabei das Fernsehprogramm der Woche 9. bis 15. Juni. Bleiben Sie gut informiert. Ein umfangreiches Interview mit dem Intendanten des rumänischen Rundfunks Robert Schwarz steht am Donnerstag im Mittelpunkt der Akzente-Sendung. Die deutschsprachige Fernsehsendung im TVR1 läuft immer donnerstags zwischen 15 Uhr und 16.45 Uhr. Außerdem Reportagen über die jüngste Ausstellung im Temeswarer Dom und die Satmarer Deutschen Kulturtage. Kulturthemen werden bei TVR Kultural immer mittwochs in deutscher Sprache ab 14.30 Uhr behandelt. Bücher und Bilder mit Dr. Markus Fischer sind morgen darin zu sehen. Immer dienstags läuft die Sendung in deutscher Sprache im TVR 2 zwischen 13 und 13.30 Uhr. Heute ging es darin um das Maifest in Petersdorf und die Haferland 2026 Pressekonferenz. Auf regionaler Ebene sind Sie eingeladen, bei TVR Temeswar immer montags ab 15.30 Uhr die Deutsche Chronik zu sehen. Kommende Woche die Aufzeichnung von der Festveranstaltung in der Temescher Gemeinde Lovrin am vergangenen Freitag. Bei TV Arad läuft immer samstags um 11.30 Uhr bzw. sonntagmorgens um 8.30 Uhr die Sendung Mein deutscher Nachbar. Aufzeichnungen vom Minderheitenfestival in Arad gibt es diese Woche darin. Bei TVR 3 läuft immer montags um 11 Uhr das Magazin Alle gemeinsam mit Reportagen aus Neumarkt, Klausenburg und Temeswar. Gute Unterhaltung! Und hier nochmal die Nachrichten des Tages in Kürze. 19. Projekt Juni, unser Ausstellungsmonat, läuft im Banater Bergland. Der ehemalige Botschafter der Bundesrepublik Deutschland in Bukarest, Dr. Per Gebauer, erhält am Donnerstag im Temeswarer Adam-Müller-Gutenbrunn-Haus die goldene Ehrennadel des Demokratischen Forums der Deutschen im Banat um 16 Uhr. Das 13. Treffen der Deutschen aus dem Altreich findet an diesem Wochenende im Kreis Konstanza statt. Es beteiligen sich auch Banater Bergland, deutsche Kulturformationen samt Vorsitzenden Erwin Josef Ziegler daran. Domherr Adalbert Jäger, Dechant und Pfarrer von Temeswar Fratelia, feiert am Sonntag sein 40-jähriges Priesterjubiläum mit einer Dankmesse um 17 Uhr. Anlässlich 75 Jahre seit der Bürgerdeportation finden mehrere Gedenkveranstaltungen unter Mitwirkung oder in der Organisation der Banater Berglanddeutschen kommende Woche statt. Das Deutsche Staatstheater Temeswar lädt zur Premiere der Inszenierung Die Liebe Geld von Daniel Glatterhor am 19. Juni ein. Karten gibt es noch. Und am Wochenende finden mehrere Veranstaltungen der Banater Landsleute in Deutschland statt, so das 4. St. Andreser Brauchtumsseminar, das Zeltlager der Wetschehauser, das Lenauheimer Fußballturnier, das Lieblinger Treffen in Speyer sowie der 6. Kulturtag des Kreisverbands Augsburg zum Thema 100 Jahre seit der Gründung der Banatia. Das Wetter warm bis heiß bei wechselhaftem Himmel und 27 bis 32 Grad tagsüber, nachts zwischen 20 und 10 Grad, morgen ebenfalls heiß bei bis zu 33 Grad, am Nachmittag örtlich Schauer, Gewitter, Starkregen und auch Hagel möglich. Liebe Landsleute, damit sind wir am Ende der heutigen Dienstagssendung angelangt. Ich bin Astrid Weiß und danke sehr fürs Einschalten. Morgen bei uns der Kulturspiegel mit einem neuen Filmtipp sowie dem Bericht über die Ehrung der drei Hähnschwestern in ihrem Banater Geburtsort Lovrin. Bis dahin, bleiben Sie doch auf Empfang der Sendungen von Radio Temeswar. Auf Wiederhören und tschüss!
Zwei große Buben, die schupfen Kreuzer, ein kleiner bleibt bei einer stehen.
Das Mulchgeld hat er in seinem Handel, spielt mit und ist gleich in der Höhe. So hat es mit dem Wurm begonnen, und dieser kleine Bub war ich. Ich hab mir's nicht zu Herzen genommen, drum ist er nix gescheit worden aus mir. Einer hat immer das Bummer, einer muss immer verlieren. Ich hab heut allweit das Bummer, weil ich vom Glück ein Stiefkind bin. Ein Hinterzimmer in der Vorstadt, ein Spui und ich war gleich dabei. Oft sitz ich dort mit ein paar Freunden, am Schluss da bin ich ganz allein. Am Anfang hab ich Borgel genommen, doch später hab ich Schulden gemacht. Mein Hab und Gut hab ich verloren, mein Weib ist fort mir über die Nacht. Einer hat immer das Bummer, einer muss immer verlieren. Ich hab heut allweit das Bummer, weil ich vom Glück ein Stiefkind bin.
Jeder Mensch erlebt sein Leben. Der eine bockt, der andere nicht. Und hat man sich dann erst besonnen, dann ist es meistens viel zu spät. Und ist man erst vom Glück verlassen, da sucht man auch einen festen Halt. Man sucht und sucht das ganze Leben, auf einmal ist man grau und alt.
Einer hat immer das Bummer, einer muss immer verlieren. Ich hab heut allweit das Bummer, weil ich vom Glück ein Stiefkind bin. Einer hat immer das Bummer, einer muss immer verlieren. Ich hab mein Leben lang das Bummer, weil ich vom Glück ein Stiefkind bin. Ja, weil ich vom Glück ein Stiefkind bin.